Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 109 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Kaum zu glauben, aber wahr, in einer Woche geht sie schon wieder los, die neue Saison im Fußball der Männer zumindest, und die Schwarzen gehen als amtierender Meister und Cupsieger in das neue Spieljahr. Jedes Mal großartig, das zu sagen. Die Zweier startet dann eine Woche später und die Frauen beginnen ihre neue Saison Mitte August. Bevor es sportlich wieder losgeht, haben wir diesmal einiges für euch parat, sogenannte Housekeeping-Themen, könnte man sagen. Neben aktuellen Vorbereitungsgeschichten rund um Transfers und Tests gibt es zum Beispiel auch ein neues Videoanalyse-Team bei Sturm, das wir uns diesmal näher ansehen. Außerdem wollen wir künftig einen noch größeren Augenmerk auf die Sturm-Damen und die Zweier legen. Dazu gibt es quasi News in eigener Sache. Und schwerpunktmäßig konzentrieren wir uns schon heute auf die Damen, wo im Team und drumherum schon einiges passiert ist. Und ein Update zur Zweier gibt es natürlich auch. Darüber hinaus haben wir die aktuellen Infos rund um die Bustransfers aus der ganzen Steiermark Richtung Klagenfurt für die Champions League und auch eine ganz brisante Neuigkeit aus der Welt der Literatur. Es gilt also, keine Zeit zu verlieren. Bevor wir loslegen, gibt es noch geschwind eine Vorstellungsrunde. Eine Zweierkette sitzt heute vollständig im Black FM Hauptstadtstudio in Wien-Meidling. Freut mich ganz besonders. Mir gegenüber sitzt 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe den SK Sturm, zu lieben Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Terler und wir starten ohne weitere Umschweife mit diesem Querpass, respektive Volume 109 von Black FM. Ja, Jürgen, erstmal vielen Dank für die Einladung in dein Studio hier.
Ja, sehr gern. Zufällige Konzertbesuche ermöglichen eine Nicht-Remote-Aufnahme
heute. Ja, wunderbar. Und man hört vielleicht im Hintergrund das eine oder andere Vogelgezwitscher, liegt daran, dass es doch recht warm ist und wir da die Tür Richtung draußen geöffnet haben, damit es uns nicht umhaut vor lauter Hitze irgendwann. Wir beginnen wie immer mit unseren Shoutouts. Fangen wir mal an. Transfertechnisch hat sich etwas getan bei Sturm. Man hat einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, Emanuel Aiwu.
Ja, und hat gleich eingeschädelt im ersten Testspiel. Also aus meiner Sicht ein guter Transfer, weil das von der Qualität her sicher ein Innenverteidiger ist, der den Affengruber ersetzen, vielleicht sogar übertreffen könnte, weil in den Jugendteams war er ja eigentlich vor ihm, wenn wir das richtig nachgeschaut haben. Ja, die Geschichte mit seinem Admira-Wechsel damals sitzt ein bisschen schief, sagen wir mal so, wurde angeblich geklärt laut Sportdirektor, schauen wir mal. Aber sportlich jedenfalls eine Verstärkung, finde ich.
Absolut, ja. Natürlich ist diese Admira-Geschichte sofort aufgekommen. Da hat es natürlich auch zwei Seiten gegeben damals. Was man so hört, dürfte auch nicht die Admira sich da ideal verhalten haben. Natürlich war dann sein Verhalten mit diesem Streik, das war just damit in einem Spiel gegen Sturm nämlich, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Wo er dann nicht mehr zur Verfügung stehen wollte, war natürlich auch nicht ideal, aber gut, damals war er halt noch bedeutend jünger und jetzt ist doch schon einige Zeit verstrichen. Aber eben, wie du sagst, als Österreicher in dem Alter mit der Erfahrung, glaube ich, hast du keinen besseren kriegen können momentan.
Ja, glaube ich auch. Also jedenfalls ein Transfer, den wir unterschreiben.
Genau. Und wie du schon erwähnt hast gerade, hat er gleich eingeschädelt im Testspiel gegen Midtjylland, das ja drei Halbzeiten gegangen ist, glaube ich. Mit 3:1 ist es dann zu Ende gegangen. Neben Aiwu haben auch Mika Biureth und Simon Vodacic getroffen.
Ja, vielleicht kommt da wieder Phoenix aus der Asche zurück.
Das wäre sehr schön, wenn er noch einmal richtig durchstartet. Ich habe die Partie nicht ganz gesehen, aber teilweise. Und was ich da gesehen habe, wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Maric, der auf der 6 gespielt hat. Also nicht nur als Innenverteidiger da gut einsetzbar ist. Zvonarek fand ich auch ganz gut, hat auch den Assist geliefert zum 1-0. Ja, durchaus vielversprechend.
Fachleute oder aus Kreisen der Fachleute wurde Djougouani extrem gut besprochen. Also er ist jedenfalls extrem robust, hat eine unglaubliche Power, das hat man schon gesehen. Mir wäre jetzt spielerisch nicht so aufgefallen bei den Teilen, die ich gesehen habe, aber ist laut vielen Menschen eine große Verstärkung im Mittelfeld. Wen ich gut fand, auch ganz vorne, war Kamara, der hat zuerst am Flügel gespielt und dann ganz vorne in der Spitze. Flügel war meiner Ansicht nach nicht so seins, aber ganz vorne war er sehr präsent, fand ich auch gut. Und ja, sonst glaube ich ganz solide alles, wie das ausgeschaut hat.
Macht einen ganz guten Eindruck bis jetzt. Es wird ja noch weiter getestet. Erst im August dann, also wenn die Saison schon läuft, gibt es jetzt ein Testspiel gegen Paris Saint-Germain. Das ist ja einerseits sportlich ein Testlauf sicher für die Champions League, aber auch organisatorisch.
Ja, das ist sicher ein Probegalopp, wo man versucht, zum Beispiel in Klagenfurt, wo man jetzt ja die Organisation über hat, nicht so wie bei den Cup-Spielen, wo man schaut, wie das alles gehen könnte. Da werden zumindest, es wird wahrscheinlich nicht ausverkauft sein, aber es werden relativ viele Leute kommen, schätze ich mal, so ein bisschen Stars schauen. Da kann man das Ganze einmal, glaube ich, ganz gut durchtesten. Das ist auch der wesentlichste Sinn für mich von dem Spiel, weil sportlich ist es sicher relativ uninteressant, weil das wird kein echter Gradmesser an der Champions-League-Partie werden, weil die werden mitten in der Vorbereitung irgendwas machen. Aber sicher nicht voll Saft spielen. Mhm. Aber für die Rahmenbedingungen ist es sicher mal ein Test, der ganz gut passt.
Absolut. Und das bringt uns eh gleich zum Thema Champions League. Und da steht ja dann einiges bevor, organisatorisch. Wir haben schon mal darüber geredet in vergangenen Episoden. Da wird ja dann auch busmäßig einiges los sein. Und der Verein ist da dabei, ein großes Konzept aufzustellen.
Genau. Soll ein Busnetzwerk aus der ganzen Steiermark nach Klagenfurt fahren bei den 4 Heimspielen. Da ist man in der Organisation und wir haben nachgefragt beim Verein, den Pressesprecher Stefan Haller, und der hat uns erzählt, wo wir da aktuell stehen.
Zum Thema Busse kann ich folgendes Update geben. Sowohl die unter Anführungszeichen normalen Busse aus Graz, also so wie zu jedem anderen unter Anführungszeichen Auswärtsspiel, und für Busse aus den Regionen sind die Verträge entweder unterschrieben oder stehen kurz vor der Unterschrift. Das heißt, das Konzept steht. Da werden gerade nur die Feinheiten finalisiert und Kommunikation erfolgt dann zu gegebenen Zeitpunkt. Busse sowohl aus Graz als auch aus den Regionen wird es geben und schaut alles schon sehr gut aus und wird alsbald finalisiert.
Ja, also schaut sehr gut aus. Sind wir gespannt, welche Busse aus welchen allen Richtungen der Steiermark dann Richtung Klagenfurt fahren werden. Wird sicher ja ein großes Ereignis werden und wir werden da demnächst mehr erfahren, wenn es dann präsentiert wird. Und dann bleibt noch ein Shoutout über und das ist ja weltexklusiv, könnte man fast sagen. Und wir machen da einen kurzen Sidestep in die Welt der Literatur. Mir gegenüber sitzt ja nicht nur jetzt mittlerweile ein einfacher, sondern ein zweifacher Buchautor. Jürgen, ein neues Buchprojekt.
Das Buchprojekt ist fertig, bis auf letztes Feintuning im Layout und im Satz, aber es kommt im September ein neues Buch, das da heißen wird, der SK Sturm ist wieder da, von der Ära Osim bis zum Gewinn der Meisterschaft. Also es geht im Styria Verlag, erscheint das übrigens, es geht um im Prinzip die letzten 20 Jahre Sturm Graz und konkret vom Ende der Ära Osim bis jetzt. Die Geschichte nacherzählt mit allen Ups und Downs, mit Fokus auf alle Bereiche des Vereins, auf die Ereignisse im Club, mit dieser ewigen Findungsphase der Geschäftsführungen und so weiter. Dann geht es um die Trainer, die da alle aktiv waren, so quasi ein bisschen Osims Erben. Und dann geht es sehr, sehr intensiv um die Fanszene mit sehr vielen Leuten, die zu allen möglichen Themen zu Wort kommen. Also ich glaube, es ist eine umfassende Schau über den SK Sturm der letzten 20 Jahre.
Du hast ja uns das eine oder andere schon gezeigt, vor allem welche Bilder auch eingebaut sind. Also da ist auch einiges dabei. Sehr, sehr schöne Gegenüberstellungen von Fotos sind da unter anderem.
Genau, es ist ein bildlastiges Buch. Also es werden zu jedem Thema durchaus relativ viele Bilder drin sein und wir haben uns da Mühe geben, dass wir da ganz gute Bilder zeichnen von der jeweiligen Phase des Vereins. Das ist, glaube ich, ganz nett geworden.
Sehr schön. Wichtigste Frage, ab wann gibt es das Ding?
Das Ding gibt es voraussichtlich ab 19.09. und das ist ein Zufall. 19.09 ist das Erscheinungstermin. Wunderbar. Ich muss die Leute im Verlag darauf hinweisen, dass das eigentlich ein ziemlich lustiger Zufall ist. Die haben das nicht bemerkt. Aber der Plan ist 19.09. Jetzt können Sie beim Verlag solche Termine immer noch um ein paar Tage schieben, aber geplant ist 19.09.
Okay. Und ich hoffe, es gibt auch diesmal, wie bei dem ersten Buch, eine schöne Präsentation im Stadion. Ich kann mich erinnern, damals beim Buch, da war Schili Prilasnik, glaube ich, auch zu Gast.
Und Günter Neukirchner.
Und Günter Neukirchner, genau.
Genau, ja, ob es im Stadion sein wird, weiß ich nicht, weil dieses Mal, damals war es ein deutscher Verlag, da musste ich das quasi selbst in die Hand nehmen, was in der Steiermark passiert. Jetzt hat die Styria da ihre Promomaschine am Laufen. Was die genau planen, ist in Diskussion, aber konkret, das weiß ich noch nicht, aber es gibt jedenfalls eine Veranstaltung in Graz.
Sehr schön. Wir werden darüber berichten, wenn es soweit ist. Gut, dann kommen wir zu unserem ersten großen Schwerpunktthema. Das sind in diesem Fall die Sturmdamen. Bevor wir konkret darauf eingehen, nur allgemeine organisatorische News. Wir haben uns nämlich für die Sturm Damen und auch für Sturm 2 für die bevorstehende Saison ein neues Segment überlegt. Unser Ziel ist nämlich, noch näher dran zu sein an diesen beiden Teams. Und ja, nachdem sich medial, wie wir alle mitkriegen, sonst kaum etwas abspielt rund um diese Mannschaften, leider, und sie sich aber viel mehr Aufmerksamkeit verdienen, rufen wir eben eine neue Rubrik ins Leben. Captain's Corner wird sie heißen. Und wir werden dabei nach jedem Pflichtspiel mit der Kapitänin bzw. dem Kapitän dieser beiden Sturmteams das Spiel in ein paar Minuten Revue passieren lassen und aktuelle Themen besprechen. Und los geht's damit dann eben zum Saisonbeginn für die Zweier bzw. für die Frauen. Heute widmen wir uns ganz allgemein dem Frauenfußball bei Sturm. Dazu gibt es gleich einmal organisatorische News. Die Leitung des Frauenfußballs wurde im vergangenen Jahr auf drei Personen aufgeteilt, mit Michael Erlitz, Helmut Degen und Mario Kahner. Kahner hat ja die Sektion lange selbst geleitet und den Frauenfußball mit aufgebaut, war aber zuletzt nur mehr in einer beratenden Rolle tätig und scheidet jetzt aus beruflichen Gründen aus diesem Führungsteam aus. Das war aber nur der erste Schritt, was man so hört, und alles Weitere wird dann demnächst bekannt gegeben. Es geht jedenfalls darum, den Frauenfußball trotz dieses Abgangs weiter zu stärken und zu professionalisieren, was wir so hören. Zum Sportlichen jetzt. Wie viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat es einen ganz prominenten Abgang gegeben bei den Sturmfrauen, nämlich Torfrau Mariella El-Sharif zieht nach 9 Jahren in Graz weiter und wechselt jetzt zu Carl Zeiss Jena, dem Aufsteiger, in die deutsche Bundesliga. Und ja, dieser Abgang war Grund genug, sich noch einmal bei ihr zu erkundigen und nachzufragen, wie es zu diesem Wechsel gekommen ist und wie schwer es ihr auch gefallen ist, Graz zu verlassen und was sie jetzt ihren Ex-Kolleginnen und Sturm ganz generell wünscht. Und wir hören uns einmal an, was sie zu sagen hat. Mariella, herzlichen Glückwunsch zu deinem Transfer. Noch einmal auf diesem Wege. Für uns ist das ja ein bisschen überraschend gekommen, die Vermeldung, dass du nach Jena wechselst. Deswegen würde mich als erstes interessieren, wie ist der Wechsel eigentlich zustande gekommen, beziehungsweise wie lange hat es eigentlich gedauert, dass du für dich entschieden hast, okay, das ist jetzt für mich der richtige nächste Schritt?
Ja, schwierige Frage, muss ich sagen. Ich habe Ende März das erste Mal Kontakt gehabt zu Jena und dann Anfang April eben mich für Sturm entschieden. Aus dem Grund einfach, weil ich, ja, der Verein Sturm ist mir sehr am Herzen gelegen und liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Und ja, Jena war zu dem Zeitpunkt in der zweiten Bundesliga, mitten im Aufstiegskampf. Und da war eben auch noch keine Tendenz, werden sie jetzt wirklich aufsteigen oder bleiben sie in der zweiten Liga. Und ja, dann haben sie sich eben quasi, ja, sie haben den Aufstieg geschafft. Und nachdem sie den Aufstieg geschafft haben, haben sie wieder den Kontakt zu mir eben gesucht. Und ich habe da schon unterschrieben gehabt und sie haben mir dann das Gefühl gegeben, dass sie mich halt unbedingt haben wollen, eben auch mit einer Ausstiegsklausel. Und dann ist die Entscheidung bei mir, hat die recht schnell getroffen werden müssen, aus dem Grund, weil Jena planen hat müssen, Sturm hat mir Bescheid geben müssen, deswegen ist es dann alles eigentlich recht schnell verlaufen. Mhm.
Das heißt, es hat von dir jetzt nicht unbedingt die Überlegung gegeben, an den nächsten Schritt oder den Schritt in den Ausland machen zu müssen im Sommer?
Für mich war jetzt zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Druck da, dass ich jetzt unbedingt weg will. Also ganz im Gegenteil, weil ich fühle mich in Graz einfach extrem wohl. Mein Umfeld hat richtig gut gepasst. Ich habe mich einfach so gut aufgehoben gefühlt. Meine Familie war in der Nähe. Also es hat halt für mich so gepasst, wie es war. Und dass dann so gekommen ist, ich glaube, das spiegelt halt am Fußball wider. Es kommt oft sehr unverhofft und sehr schnell. Dann ist die Entscheidung halt so getroffen worden. Mhm.
Aber das klingt ja sehr danach, dass Jena mit dir was vorhat. Ich habe mir den Kader jetzt angeschaut. Es gibt ja durchaus eine sehr erfahrene Torfrau und eine, die gleich halt ist wie du und auch DFB-Nachwuchsspielerin war bzw. ist. Was hat man dir gesagt, was der Plan ist mit dir in der kommenden Saison bei Jena? Gibt es einen offenen Kampf ums Einserleiberl?
Ja, sonst wäre ich, glaube ich, auf jeden Fall nicht gewechselt. Für mich ist natürlich extrem wichtig, Spielpraxis zu bekommen. Und bei Jena ist es eben so kommuniziert worden, dass ein ganz klarer Konkurrenzkampf ums Einzellevel existiert. Und ja, dem Kampf will ich mich stellen. Und ich glaube, dass ja, das sicher eine coole Zeit werden wird.
Jetzt kehrt Jena nach 2 Jahren wieder in die oberste Bundesliga zurück. Was sind so die Ambitionen vom Club? Was hast denn du bis jetzt mitgekriegt? Jetzt ist man in einer Liga, wo auch Bayern, Wolfsburg, Frankfurt und Co. unterwegs sind, also die ganz Großen im deutschen Frauenfußball. Welche Rolle soll Jena da spielen?
Ja, also wie gesagt, ich war bis jetzt halt erst einmal in Jena. Eben wie ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich das ganze Gelände, das Umfeld und ja eben Wohnung angeschaut. Jetzt, soweit ich im Team bin, soweit ich mich informiert habe mit den Trainer, Co-Trainer, Dorfrandtrainer, ganz klares Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Die Liga wird in der kommenden Saison dann aufgestockt. Das bedeutet, dass diese Saison dann nur ein es steigt quasi nur einer ab. Und ja, das ist natürlich ganz klar unser Ziel, der Klassenerhalt. Mhm.
Du wirst ja auf ganz viele bekannte Gesichter treffen, die man aus dem Nationalteam kennt, die du auch kennst vom A-Team. Gibt es A-Duell oder irgendwen, auf den du dich besonders freust, dann auch wenn es zum Liga-Duell kommt?
Ich freue mich auf jeden Fall, glaube ich, sehr auf Essen. Da spielt die Lilly Burtschler, alte Bekannte, die was auch mit mir bei Sturm eben gespielt hat und ist eine von meinen besten Freundinnen. Also auf das freue ich mich sehr, dadurch, dass sie eben auch in der Offensive spielt. Ja, werden wir uns sicher zu Gesicht sehen.
Und du kennst natürlich alle ihre Tricks, das heißt, sie wird schwer haben, ein Tor zu machen gegen die.
Na, Lilly ist schon eine sehr gute Spielerin, ich probiere natürlich alles, was ich kein Tor kriege. Aber ja, wir werden sehen.
Sturm ist das also ein gutes Stichwort. 9 Jahre warst du bei Sturm und hast dort eben ja sämtliche Teams durchlaufen, bis jetzt eben sehr lange auch im ersten Team. Wie viel Wehmut schwingt mit bei diesem Abschied jetzt?
Ja, schon sehr viel, muss ich sagen. Also es ist mir alles andere als leicht gefallen, die Entscheidung, muss ich schon sagen, weil, wie ich schon erwähnt habe, für mich das einfach eine Herzensangelegenheit war. Ich habe mich einfach unglaublich wohl gefühlt, vom Umfeld her, vom Trainerteam, von den Spielerinnen, von der Stadt Graz. Es hat einfach für mich gepasst und ja, ich habe sportlich noch andere Ziele und ich glaube einfach, dass das jetzt der richtige nächste Schritt einfach ist für mich.
Gibt es einen Lieblingsmoment, den du bei Sturm gehabt hast?
Boah, schwierig, aber dass ich jetzt so einen speziell rauspick, ist wahrscheinlich ja sehr schwierig. Aber ich glaube, das Spiel gegen Real, also in Madrid, war schon eines der besondersten Momente, glaube ich.
Hat man wahrscheinlich auch gesehen, was im Frauenfußball auch international noch alles möglich ist, beziehungsweise sich schon entwickelt hat auch in den letzten Jahren, oder?
Genau, so ist es, ja.
Wen oder was wirst du an Sturm bzw. Graz am meisten vermissen?
Boah, ja, das ist jetzt eine gemeine Frage, aber ich glaube einfach die Personen, die das Ganze einfach so besonders gemacht haben. Und ja, ich habe einfach viele Freunde in Graz gehabt, mit denen ich echt sehr gut verstanden habe, am Platz, neben dem Platz, Privatfreunde gehabt und ja, das Umfeld, was mich so wohlfühlen hat lassen, glaube, dass man das einfach ja am meisten abgehen wird. Ja, das war einfach mein Zuhause.
Wie du bei uns zu Gast warst mit der Laura Grumbeck, hast du ja auch darüber geredet, dass es natürlich auch nicht einfach war für euch immer, Stichwort Infrastruktur. Ihr habt euch natürlich nie darüber beschwert, aber im direkten Vergleich mit den Männern, das merken ja wir auch, wenn wir drauf schauen, ist es halt eklatant. Stichwort eben Kabinensituationen, Messendorf und so weiter. Wie nimmst du jetzt, wo du den Schritt nach außen machst, war ein bisschen so rückblickend auch und den Status quo beobachtend, An welchem Punkt steht denn der Frauenfußball bei Sturm gerade? Es ist gerade eine unglaubliche Euphorie im ganzen Verein, macht sich natürlich auch finanziell bemerkbar, Champions League bei den Männern und so weiter. Was bekommt man auch beim Frauenfußball davon mit, deiner Meinung nach?
Schwierig. Ich glaube einfach, dass es da noch so viel mehr geben würde, weil im Prinzip, ich glaube, infrastrukturmäßig ist es jetzt echt nicht super gut. Da kann auf jeden Fall noch viel gemacht werden und ich hoffe, dass das einfach passiert für die Mädels, die jetzt spielen, die dann spielen. Was sich ja im Bereich der Infrastruktur einfach ändert und ja, da bin ich mega gespannt, weil ja, ich hoffe natürlich, dass sich was ändert. Ja, der Rest, das Trainerteam bleibt gleich. Ich glaube, das Trainerteam ist super ambitioniert, hat extrem viele ja, positive Seiten, welche die Spielerinnen einfach weiterbringt. Und ja, ich glaube schon, dass super Voraussetzungen wären, aber ich glaube, dass man da noch einiges mehr draus machen könnte.
Das heißt, du meinst schon, dass vor allem das Trainingszentrum, das ja geplant ist, man weiß ja natürlich noch nicht, wann es dann auch umgesetzt wird oder fertig ist, da der nächste größte, wichtigste Schritt ist in den nächsten Jahren.
Ich glaube schon, dass das einfach ein großer Punkt ist, andere Spielerinnen zu einem Verein zu locken, wenn man sieht, okay, da ist wirklich eine Infrastruktur dahinter, ein Plan dahinter. Ja, ich glaube, das lässt einer Spielerin einfach auch das Gefühl geben, dass das ein super Schritt ist und ja, ich glaube, dass da einfach noch viel möglich wäre.
Jetzt tut es ja auf Vereinsebene in Österreich ja viel, wenn man so sich umschaut, der LASK ist eben jetzt in der Bundesliga, neuer Rapid baut was auf, Red Bull macht was, weil sie ja auch müssen. Siehst du da ein bisschen die Gefahr, dass Sturm da ein bisschen den Anschluss verlieren könnte nach ganz vorn?
Ja, grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, aber man darf die Entwicklung nicht vernachlässigen, weil ich glaube, dass man einfach nicht mehr mit dem gleichen Budget bestehen kann. Es tut sich was im Frauenfußball, die anderen Vereine investieren mehr Geld und ja, bei Sturm, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie finanziell viel geändert hat, da bin ich jetzt die falsche Person, aber ich glaube einfach, dass sich der Frauenfußball immer mehr entwickelt und um an der Spitze zu bleiben, muss man sicher mehr investieren.
Was uns ein bisschen aufgefallen ist, in der letzten Zeit, wenn man so redet oder in den Verein reinhört, ist, dass der ganze Frauenfußballbereich schon ein bisschen eine eigene Welt ist im Verein. Und wir denken uns da oft, wäre es nicht besser, die Synergien besser zu nutzen. Siehst du das auch so? Siehst du die Problematik auch? Oder ist es gut so, dass das quasi so eine eigene Bubble ist innerhalb des Vereins?
Ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn der gesamte Verein, das ist jetzt ganz egal, ob das die Jugendabteilung ist, die Akademie, die Damen oder die Herren oder wie auch immer, im Endeffekt repräsentieren wir oder ja, alle den gleichen Verein und die gleichen Farben. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass alle gemeinsam, egal wer, an einen Strang zieht und das finde ich in einem Vereinsleben einfach schon extrem wichtig.
Abschließend vielleicht, was wünschst du dir, gerade wenn wir jetzt auf die kommende Saison bei Sturm blicken, was wünschst du deinen mittlerweile Ex-Kolleginnen für die kommende Spielzeit?
Ja, ich hoffe einfach, dass es von der Mannschaft her super passt, dass sie eine gute Stimmung haben und dass sie von Anfang an in den Flow kommen, dass sie im Endeffekt dann im oberen Playoff landen und dann wird es hergeben, was rausschaut. Also das würde ich mir für die Mädels auf jeden Fall wünschen.
Ja, soweit also Mariella El-Sharif, mittlerweile Spielerin bei Carl Zeiss Jena und geht jetzt ihr Abenteuer in der deutschen Bundesliga an. Was hast du für einen Eindruck von ihr nach diesem Interview?
Ja, leicht fällt es ja nicht, kommt mir vor. Also sie ist ja auch noch sehr jung, darf man nicht vergessen, sie ist ja immer nur 20 Jahre alt, spielt ja auch noch U20-Nationalteam. Und ja, da musst mal den Schritt machen in nur dazu eine eher nicht so attraktive Gegend dieses Planeten. Osten Deutschlands ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das gleiche wie die Côte d'Azur. Aber ja, ich glaube, dass es für sie dann ein Abwägen der Dinge war. Und wenn du in die deutsche Bundesliga gehen kannst als Torfrau und dort offenbar, wie sie sagt, in Aussicht gestellt bekommst, dass du auch einen Fixplatz erreichen kannst, dann musst du es wahrscheinlich machen, wenn du Fußballerin werden willst, dauerhaft.
Absolut. Und das hat sich ja über längere Zeit gezogen. Also es war jetzt nicht nur von heute auf morgen, sondern Jena hat sich ja schon länger um sie bemüht, dann war aber eben noch unsicher, ob die überhaupt aufsteigen. Dann hat sie eben den Vertrag bei Sturm verlängert, dann sind sie aber nach geschafftem Aufstieg wirklich noch einmal auf sie konkret zugegangen. Also das verdeutlicht schon, dass die was vorhaben mit ihr. Von dem her auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Und wenn du dann einmal sehen kannst, was dort alles möglich ist, du spielst gegen Bayern, gegen Wolfsburg vor bedeutend mehr Zuschauern als in der österreichischen Bundesliga, dann kann man ja zu dem Schritt noch gratulieren und alles Gute wünschen.
Da sind wir eh schon beim Thema Infrastruktur, oder?
Ja, auch. Da habe ich sie natürlich auch nochmal darauf ansprechen müssen, wie sie das jetzt sieht bei ihrem Abschied. Und ja, sie hat nochmal das verstärkt, was sie schon damals bei uns im Studio gesagt hat, mit der Laura Grumbeck zusammen, was Infrastruktur betrifft, sind jetzt wirklich dringend Schritte notwendig.
Ja, ich schätze mal, dass das möglicherweise schon auch mit ein Grund ist, dass du dann dir überlegst, okay, musst du den nächsten Schritt machen, wenn du merkst, dass du dir immer nur am Postplatz umziehst und dann zum Kick fährst mit dem Auto und so irgendwas. Es ist also das neue Trainingszentrum, wie sie es anspricht, muss, wie sie es richtig sagt, dann ein Ding für alle Teams dieses Clubs, weil wir repräsentieren alle die gleichen Farben, wie sie sagt. Das war ein sehr guter Satz, finde ich. Das wäre schon wichtig, da den gleichen Stellenwert zumindest versuchen zu erreichen für alle, die für Sturm aktiv sind, und deswegen ist es, glaube ich, unabdingbar, dass man da was tut, wenn man sich den Ansprüchen gerecht werden will, den man sich selbst einmal zum Frauenfußball gesetzt hat. Ich glaube, das ist essentiell, dass man da jetzt Gas gibt.
Gut, wir waren ja unlängst beim Trainingslager der Männer in Irtning, wollen aber natürlich auch bei den Damen am Stand der Dinge bleiben. Deswegen haben wir eben den Sportchef Michi Erlitz kontaktiert und ihn über die Kadersituation befragt, was es zu sagen gibt. Unter anderem spricht er auch über die Nachfolgerin von Marielle El-Sharif, die jetzt vor kurzem in dieser Woche eben unter Vertrag genommen worden ist. Es geht natürlich auch um die Krum als Spielstätte der Damen und über andere infrastrukturelle Themen bei den Sturmfrauen haben wir auch noch gesprochen, und wir hören uns einmal an, was er gesagt hat.
Ja, Michi, die Transferzeit ist in vollem Gange. Beginnen wir mal mit den Abgängen, die es bis jetzt gegeben hat, und da mit dem prominentesten vielleicht, nämlich der von der Marielle El-Sharif, die Sturm jetzt nach 9 Jahren verlassen hat. Sie sagt selbst, es ist ja alles andere als leicht gefallen, dass sie jetzt Sturm verlässt. Genauso ungern habt ihr sie wahrscheinlich ziehen lassen, nachdem sie ja doch eine sehr wichtige Spielerin war in einem Team.
Das mit der Marielle war eine sehr spontane Geschichte. Also sie hat 3 Wochen vorher verlängert erst. Dann ist ein Angebot von Kansas Jena vom Aufsteiger in die deutsche Bundesliga gekommen. Die Marielle hat uns gebeten, dass wir uns das eben überlegen oder dass wir uns mit Jena einig werden, weil es einfach ihr Wunsch ist, dass sie in der deutschen Bundesliga spielt. Jena hat uns dann eine Rekordablöse für den Frauenfußball in Graz überwiesen. Und ja, dementsprechend haben wir auf Ersatzsuche gehen können. Und das ist uns auch relativ leicht gefallen. Wir haben heute einen Vertrag abgeschlossen mit der Nachfolgerin bereits. Das wird die Lourdes Romero sein vom FC Zürich. Hat ebenfalls schon Champions-League-Erfahrung, ist 21 Jahre alt. Und vom Spielertyp her sehr, sehr ähnlich wie die Marielle. Dementsprechend glaube ich, dass wir uns auf der Position jetzt nicht viel verschlechtert haben.
Das ist ja dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen mit der Nachfolgerin, die ihr jetzt gefunden habt. Wie seid ihr da vorgegangen? Hat sich da einfach das Trainerteam, du, euch zusammengesetzt, die Attribute, die euch wichtig sind, die eben die Marielle mitgebracht hat im Spiel, irgendwie aufgelistet? Wie ist das dann vonstatten gegangen, dass das dann so schnell umgesetzt worden hat können, dieser neue Transfer im Tor?
Ja, also wir haben ein ganz, ganz klares Anforderungsprofil auf dieser Position. Das hat unser Tormann-Trainer mit unserem Trainer, mit Sagan, ausgearbeitet. Und ja, wir sind in den letzten Wochen sehr, sehr viel zusammengesessen, haben uns extrem viele Videos angeschaut von Torfrauen, die eine Option wären. Und ja, haben uns dann eigentlich alle ziemlich klar geeinigt auf die Lourdes von Zürich eben, weil sie halt wirklich vom Typ her sehr, sehr ähnlich ist wie die Marielle, wie gesagt, und eine junge Torfrau ist mit extrem viel Potenzial.
Wenn wir jetzt bei den Abgängen noch bleiben, gegeben hat es noch jenen von Andrea Klieber, von der Linda Mittermeier und auch von Jasmin Reichmann, die jetzt nicht mehr bei euch sind. Inwiefern waren wir darauf vorbereitet? Der eine oder andere Transfer ist ja schon länger festgestanden, ich glaube der von Andrea Klieber zum Beispiel. Inwiefern waren wir auf diese anderen Abgänge trotzdem vorbereitet jetzt in dieser Transferzeit?
Also die anderen Abgänge waren für uns eigentlich schon recht früh klar. Die Linda hat uns, glaube ich, im Februar darauf hingewiesen, dass sie gerne nach Amerika gehen würde. Hat es ebenfalls eine Ablöse gegeben. Da haben wir jetzt die Rebecca Viena von Ingolstadt geholt. Ist meiner Meinung nach ein richtig guter Ersatz für sie. Auf der Stürmerposition die Andrea Glibo, die haben wir jetzt noch so gut wie offen, weil wir da wirklich eine Top-Stürmerin als Ersatz holen wollen, und da werden wir uns auch dementsprechend Zeit lassen, bis wir die vorstellen. Der einzige Abgang, der für mich jetzt ja, oder für uns alle relativ spontan gekommen ist, war der von der Elina Kössler. Und zwar bei der ist es so, dass sie aufgrund von ja, Schwierigkeiten mit ihrem Mann, der leider kein Visum in Österreich kriegt als Brasilianer, wieder zurück nach Brasilien gehen wollte. Wir haben uns dann einvernehmlich darauf einigen können, eben, dass wir den Vertrag auflösen. Und mit der Ablösesumme, sage ich jetzt einmal, haben wir die Pauline Deutsch holen können von Potsdam. Ebenfalls Aufsteiger in die deutsche Bundesliga, hat so gut wie jede Partie dort gespielt als Stürmerin. Also auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Ersatz für sie. Ist jetzt auch im Training schon richtig auffällig. Und bei der Jasmin Reichmann ist es eine Geschichte von uns. Also die ist ja nicht fix weg, das ist eine Leihe an den LASK, weil wir sehen das Potenzial in ihr ganz klar. Aber haben gesagt, sie braucht jetzt einmal viel Spielzeit. Haben mir nahegelegt, dass wir was in der zweiten Liga suchen. Sie wollte aber unbedingt in der Bundesliga bleiben und deswegen haben wir uns dann mit dem LASK einigen können auf eine einjährige Leihe.
Mhm. Ein Neuzugang, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist die Elisabeth Brandl von der Lengbach. Da habe ich gelesen, dass das explizit der Trainerwunsch war, sie zu verpflichten, weil sie eben genau die Attribute mitbringt, die der Sargon in seinem System sehen will. Was sind denn diese Dinge, die sie mitbringt, damit das System unterm Sargon noch besser funktioniert?
Ja, also ein Punkt, der ihm extrem wichtig ist, ist, dass er auf der linken Innenverteidigerposition eine Spielerin hat, die Linksfuß ist. In der Hinrunde, ich glaube, das war die dritte oder vierte Runde, haben wir gegen der Lengbach gespielt. Und die Lili Brandl war einfach mit Abstand die auffälligste Spielerin, war dann ja am Schluss eine Kapitänin bei der Lengbach. Und der Sargon hat, wie gesagt, direkt nach dem Spiel gesagt, genau diese Spielerin würde auf der linken Innenverteidigerposition haben. Und wir haben uns auch direkt nach dem Spiel mit ihr zusammengesetzt, haben schon Gespräche geführt, ob es vielleicht für Winter schon möglich ist. Wir haben leider keine Einigung mit einer Lengbach erzielen können für Winter und dementsprechend haben wir das dann im Jänner oder Februar schon fixiert, dass sie im Sommer dann nach Graz kommt. Mhm.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Pauline Deutsch zu sprechen kommen, eben die Bundesliga-Erfahrung hat, die auch die U19 eben gespielt hat in Deutschland, für Deutschland 2023, Wie ist es dazu gekommen, dass sie sich für Sturm entschieden hat? Man würde sich ja von außen vorstellen, dass die ja durchaus auch aus Deutschland Angebote gehabt hat.
Also bei ihr war es vielleicht noch extremer als bei der Rebecca, die ebenfalls andere sehr gute Angebote gehabt hat. Wie gesagt, es sind Top-Vereine natürlich auf die Bayern zukommen. Bei uns ist es halt so, dass wir Spielzeit bieten können, dass der Sargon, glaube ich, als Trainer sehr überzeugend war, dass die Spielerinnen sich für uns entschieden haben, als der Verein, wo sie sich wirklich aufbauen können, etablieren können und halt regelmäßig auch Spielzeit bekommen, was sie vielleicht bei anderen Vereinen jetzt nicht so gefühlt haben.
Und ist das, kann man auch sagen, dass jetzt, du hast vor allem von der Rekordablöse gesprochen, die Mariella, der Transfer von der Mariella eingebracht hat, ist der dann quasi 1:1 wieder in die Neuzugänge geflossen oder wie kann man sich das vorstellen?
Der ist 1:1 in die Neuzugänge geflossen. Wie gesagt, der Großteil natürlich ist in die neue Torfrau. Einen anderen Teil werden wir jetzt noch aufhören, eben für eine weitere Stürmerin, die wir noch suchen, weil wir da auf der Position halt wirklich Verstärkung brauchen. Wir haben letzte Saison gemerkt, gerade vor dem Tor haben wir unsere Schwächen. Und das Geld wollen wir dann halt hauptsächlich, sage ich jetzt mal, auf diese Position auch investieren dann.
Ist abgangsseitig noch irgendwas jetzt zu erwarten oder ist der Kader sonst beisammen, abgesehen von diesen Neuzugängen, die du noch erwähnt hast?
Also der Kader ist so fertig jetzt, sage ich mal. Es wird den einen oder anderen Neuzugang noch geben, aber Abgang sicher nicht. Wir stehen jetzt auch seit 2 Wochen schon in der Vorbereitung und ich glaube, dass der Sargon auch im Kopf schon seine Mannschaft geformt hat, ja.
Alles klar, sehr gut. Dann kommen wir noch ein bisschen abseits vom Sportlichen, was natürlich immer ein Thema ist jetzt, wenn die Saison losgeht, ist, wo ihr spielen werdet. Ob quasi die positive Kurven-Serie fortgesetzt werden kann, wo man bis jetzt ja noch nie verloren hat oder alles gewonnen hat. Wie schaut es denn da aus?
Wie gesagt, von unserer Seite, wir wollen natürlich unbedingt in der Gruppe spielen. Also ist der Wunsch vom ganzen Verein, auch vom Vorstand. Es geht halt wirklich nur mehr um Kleinigkeiten, mit denen man sich mit dem GSC einig werden muss. Da muss man auch bedenken, wie gesagt, der GSC ist Hauptmieter und wir müssen das dann mit der Stadt Graz regeln, wie das dann funktionieren kann als Untermieter. Und da geht es nur um Kleinigkeiten, aber ich bin überzeugt davon, dass unsere Spiele in der Gruppe stattfinden werden.
Sehr gut. Was kann man sonst noch sagen? Wir haben im Vorgespräch ein bisschen geredet, punkto Professionalisierung rundherum, da ist ja auch das eine oder andere in Planung.
Ja, natürlich. Also wir wollen uns in jedem Bereich natürlich weiterentwickeln. Gerade die Euphorie vom Double jetzt in den Frauenbereich mitnehmen. Dementsprechend haben wir geplant, dass wir das ein oder andere investieren in unserem Frauenzentrum am Postplatz. Da wird in den nächsten Wochen sicher einiges bekannt geben werden, was wir da adaptieren. Und auch, sage ich jetzt einmal, in der Führungsebene beziehungsweise in der Angestellten-Ebene wollen wir uns weiter und besser aufstellen. Und da wird auch in den nächsten Wochen dementsprechend einiges sicher noch kommuniziert werden.
Ja, also ein aktuelles Kader und ja, allgemeines Bild rund um das Thema Sturm Frauen. Bleiben wir mal bei den Transfers. Neben eben El Sharif gibt es die Abgänge Glibo, Mitarbeiter und Reichmann und den doch überraschenden und sonst auch weiter noch nicht kommunizierten Abgang von Elena Kössler, die ja sehr viel gespielt hat, aber ein bisschen glücklos war vom Tor. Deswegen will man sich ja auch da noch verstärken. Zugangsseitig gab es jetzt auch schon einiges. Wie gesagt, Lourdes Romero, die jetzt als neue Torfrau kommt von Zürich. Und ja, beim Thema Stürmerin ist man auch auf einer Suche nach einer Top-Kandidatin.
Ja, also der Abgang von Kössler, über den er relativ viel redet, den finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, weil die konnte nicht richtig Fuß fassen. Man hat immer irgendwie so das Gefühl gehabt, die ist jetzt gar nicht so unbedingt voll da, sozusagen. Vielleicht war das auch mit, was man jetzt erfahren hat, ein Hintergrundthema, dass sie eben ihren Mann nicht nachholen konnte und so weiter. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt bei ihren Leistungen, keine Ahnung. Bei den Neuen muss man schauen. Also wenn diese Top-Stürmerin tatsächlich kommt, ist natürlich super. El Sharif zu ersetzen wird nicht einfach. Also die neue Torfrau hat sicher die größten Fußstapfen mehr oder weniger zu füllen, weil El Sharif war schon auch von der Ausstrahlung in dem ganzen Team absolute Bringerin. Also wird nicht so einfach, aber zumindest die Vita der Torfrau aus Zürich ging da ganz okay. Also ich glaube, dass man da zumindest versucht hat, bestmöglichen Ersatz zu finden.
Und ja auch, wie er bestätigt hat, die Rekordablöse, die da eingenommen worden ist für diesen Transfer, ist ja wieder reinvestiert worden in die Neuzugänge.
Ja, die Rekordablöse haben wir übrigens erfahren, wir dürfen sie nicht sagen, aber man sollte sich nicht zu viel erwarten, was die Rekordablöse im Damenfußball bedeutet.
Ja, man muss sie natürlich in Erinnerung rufen, was da generell auch international die Rekordablösen sind, und das haben wir dann bei 1 Million, glaube ich, für den aktuellen Rekordtransfer im internationalen Frauenfußball.
Das kann man nach unten interpolieren.
Genau, man kann jetzt ungefähr umrechnen, wie viel das sein könnte, dann aber immerhin hat man etwas noch verdient an diesem Transfer. Krum haben wir auch besprochen mit ihm, das klingt ganz gut, aber man heißt schon länger, es seien nur Details zu klären, aber vermutlich, so klingt es zumindest von ihm, liegt das nicht in seiner Hand.
Nein, es liegt sicher nicht in seiner Hand, und es klingt auch so, als wären sie sich ziemlich sicher, dass es eh was wird. Aber ich habe den Michi Erlitz das erste Mal gefragt, glaube ich, im Mai, weil ich das ins Buch geschrieben habe, zumindest einmal provisorisch, dass die Spielstätte die Gurm sein wird für die Damen nächste Saison. Und ich frage ihn seitdem ungefähr im 2-Wochen-Rhythmus, ob ich das jetzt drin lassen kann oder ob ich den Satz noch ändern muss. Bis Ende Juli kann ich ihn ändern. Dann geht es nicht mehr. Er hat mir gesagt, bis dorthin wissen wir es sicher. Aber bis seitdem hören wir immer den gleichen Satz. Es gibt noch Kleinigkeiten mit dem GSD zu klären. Aber ich schätze mal, das wird man wohl hinkriegen, weil das wäre schon essentiell cool, wenn man wieder diese Doppelspieltage machen könnte, vor allem wenn irgendwie noch nicht die Wintermonate sind, wo man so eine Zweierveranstaltung macht von Gurm runter nach Liebenau. War schon sehr super damals, und ich glaube, dass das für die Damen schon ein Symbol wäre der höheren Wertschätzung, wenn man in diesem historischen Ort und auch mitten in der Stadt und so weiter spielen könnte, weil nach Messendorf ist halt, das ist halt ein Trainingsplatz, und so wirkt es auch dort. Ja. Gurm ist ein Stadion.
Absolut. Und ja, wie gesagt, die Stadt Graz ist ja bei dem ganzen Thema auch beteiligt, und da malen die Mühlen ja manchmal recht langsam. Vielleicht liegt es auch da.
Könnte man meinen, ja.
Das Thema Postplatz haben wir dann auch noch kurz angerissen, weil da soll ja auch jetzt Geld investiert werden, hat er gemeint. Das heißt, da wird man infrastrukturell ja kleinere Anpassungen machen, um da wirklich an würdigen Trainingszustand herzustellen, weil ich meine, ich kenne das Bild vor Ort nicht beim Postplatz, aber was man so hört, ist es doch nicht wirklich mehr geeignet für einen normalen Trainingsbetrieb, und deswegen muss man da dringend investieren, um sie zumindest ordentlich umziehen und duschen zu können nach am Training. Das dürfte nicht unbedingt gut möglich sein momentan.
Hört man so, ja. Ich kenne es nur vom Vorbeifahren. Wie es genau ist, weiß ich nicht, aber was die Mädels uns erzählt haben, die auch bei uns waren und so, ist es nicht so. Und das wäre zumindest als Provisorium, bis das Trainingszentrum steht, schon wesentlich, dass man zumindest da eventuell öfter mal am gleichen Ort trainieren kann und nicht quasi so ein Trainingsroulette hat, dass man einmal dort, einmal dahin fahren muss.
Genau, und das Trainingszentrum, ja, wird zwar noch dauern, aber wie wir so hören, werden da jetzt auch schon Wünsche eingeholt von den verschiedenen Teams. Das heißt, es wird immer konkreter und wir warten eigentlich nur darauf, bis da mal eine Meldung gibt, dass man beginnt.
Ja, ich glaube, dass der Spatenstich da wirklich kurz bevorsteht und man den heuer im Herbst noch setzen wird. Also das ist zumindest die Info, die wir aktuell haben, dass es da tatsächlich nur mehr um behördliche Genehmigungen geht, aber der Rest ist quasi auf Schiene. Und ja, gut wäre halt nur, wenn man das zweite Grundstück für eventuell den einen oder anderen Platz mehr auch noch kriegt, aber das ist, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen
wenigstens. Ja, ein Anfang soll mal gemacht werden, eben wie wir eh schon erfahren haben, mit 3 Plätzen und der Option eben noch, ich glaube, 2 weitere dann dazu zu bauen. Und was wir vorhin schon kurz besprochen haben, die personelle Änderung in der Leitung ist natürlich auch nur zu begrüßen, weil je mehr Stellen da für den Frauenfußball zur Verfügung sind, umso besser ist es und umso mehr Zeit bleibt auch die Professionalisierung generell voranzutreiben.
Ja, und man darf nicht müde werden zu sagen, dass der Verein aktuell in einer finanziellen Situation ist, in der er noch nie war und dass man da, wenn man es ernst nimmt, ein bisschen ein Teil von diesem Kuchen gehört auch in das Frauenteam, weil es ist auch Sturm und es ist nicht nur die Champions League Sturm. Die Champions League wird eine Episode bleiben. Die Frauen bleiben hoffentlich dauerhaft in der Sphäre, wo sie jetzt sind, und da gehört ein Geld hin. Und das wird nicht von selbst hinkommen, weil die Vermarktung von Frauenfußball nicht von selbst anlaufen wird. Also das muss man stützen. Das ist ein Förderbedarf, der einfach notwendig ist und der gehört her. Und ich finde, dass man das von mir aus in jeder Sendung wiederholen muss, dass das sein muss.
Mhm. Und man darf eben nicht vergessen, ich habe es ja eben mit der Mariella besprochen, es gibt andere Vereine, die jetzt echt Geld in die Hand nehmen. Stichwort LASK jetzt aufgestiegen, Rapid wird kommen, Red Bull sowieso. Also da verliert man sonst eben den Anschluss zwangsläufig, es geht gar nicht anders.
Ja, ist ja gut, dass sie das jetzt alle machen, weil dann entsteht der Konkurrenzdruck wieder, weil vorher waren wir einzementiert Zweiter hinter St. Pölten. Jetzt kriegt man Konkurrenz im Laufe der Jahre und das belebt hoffentlich auch den Enthusiasmus dafür, sagen wir mal so. Ja.
Wir hoffen es. Gut, das so viel zu den Frauen und damit machen wir einen Schritt weiter zur Zweier. Da gab es unlängst zu vermelden, dass die Herren Krügic, Malic, Sorg und Hödel alle von Ralle Nationale eingeladen worden sind, von Ralf Rangnick zum Perspektivlehrgang des ÖFB, den es ja, glaube ich, seit anderthalb Jahren oder so gibt. Ich glaube, das ist die zweite oder dritte Ausgabe, bin mir nicht sicher. Jedenfalls beobachtet man da ja potenzielle zukünftige Nationalteamspieler oder die schon sind und dann auch längerfristig den Schritt vielleicht ins A-Team schaffen könnten. Und ja, die Herren werden wohl auch eine künftige Achse von Sturm 2 oder, wie Menschen mit Fußballherz sagen, Jakominia 09 sein. Ja, was sich sonst so bei der Zweier getan hat, haben wir uns auch kurz angeschaut und in Zukunft planen wir eben auch hier Updates in der Form des Captain's Corners. Es ist ja öffentlich noch nicht bekannt, wer der Kapitän sein wird. Wir wissen schon, aber demnächst wird man das auch erfahren, spätestens dann, wenn die Saison losgeht.
Es muss noch durch den Mannschaftsrat.
Es muss noch intern kommuniziert werden. Trotzdem hat man schon ein bisschen einen Einblick jetzt, wie diese Mannschaft sich aufstellen wird. Was ist denn so der Eindruck jetzt? Natürlich wieder Verstärkungen von der Akademie, aber eben auch der ein oder andere, der so hin und her pendeln wird und dann vor allem eben bei der Zweier auch Spielpraxis sammeln wird. Hast du da den Eindruck bis jetzt, dass die ein besseres Bild abgeben werden sportlich als vergangene Saison?
Ja, man hat jedenfalls auf der Papierform einen stärkeren Kader zur Verfügung als letzte Saison. Das ist fix so. Die Frage ist auch, wie viele von diesen Leuten wie Kern und so weiter tatsächlich oft oben spielen werden. Das wird am Anfang, glaube ich, eher weniger der Fall sein. Also ich glaube einmal, dass man zumindest am Anfang der Saison, solange nicht viel rotiert werden muss, weiß man nie, was mit Verletzungen passiert, wird es da schon eine recht gute Achse geben, zusätzlich zu den jungen Typen, die wir gerade besprochen haben, die da sicher Qualität reinbringen, die für die zweite Liga ausreicht. Die Frage ist, wie gut sich das Team zusammenspielen kann, weil die Trainingssituation ja doch so ist, dass der Christian Ilzer die Leute eher oben haben will, um alle Spielformen durchspielen zu können, die er möchte. Aber ich denke trotzdem, dass die Qualitätssteigerung ausreichen müsste, dass man vielleicht mit dem Abstieg nicht von Anfang an wieder konfrontiert sein wird, weil das war ja ein Thema von Runde 1 weg letzte Saison, dass man immer in Abstiegsnot war.
Hoffentlich ist es so. Die Chancen auf einen guten Auftakt stehen nicht schlecht. Erster Gegner ist Bregenz zu Hause. Ich glaube, da könnte man durchaus gleich mal was mitnehmen.
Zu Hause heißt wieder Gleisdorf.
Zu Hause, muss man dazu sagen, heißt leider wieder Gleisdorf und gespielt werden diese Heimspiele. Es ist mir aufgefallen, zumindest die ersten drei, vielleicht auch nur ein Sommerspieltermin, immer samstags um 20 Uhr.
Ja, interessant, aber warum nicht?
Also für alle, die an, ich glaube, 3., 2. August, was ist der Samstag?
3. August, beim 4. August startet die erste. Genau,
können am Vorabend des Bundesliga-Starts für Sturm in Hütteldorf noch in Gleisdorf vorbeischauen und sich am Abend die Zweier zu Gemüte führen.
In Gleisdorf übernachten und dann weiterfahren nach Wien. Ja.
Das wäre ein schöner Wochenendplan. Nicht nur kadertechnisch hat sich einiges getan, auch im Trainerteam hat sich die Zweier verstärkt mit einem prominenten Namen.
Michael Madl, früherer Sturm Graz-Verteidiger, in nicht so glorreichen Zeiten, aber immerhin, kommt aus Ried, wo er Co-Trainer war, zur Zweier, um Jürgen Solmel zu unterstützen. Hat auch bei der Austria in der Akademie und im Jugendbereich schon Trainererfahrung gesammelt. Wird durch die Bank, egal mit wem man redet, als sehr talentierter Coach bezeichnet. Paul Beidou hat letztens auch gesagt, er ist sehr angetan von dem, wie er das macht. Also klingt zumindest einmal mit Vorschusslorbeeren ausgestattet ganz gut. Ich hoffe, das funktioniert da tatsächlich so und er dürfte durch dass das er noch relativ jung ist und noch nicht so lange nicht mehr Spieler ist, vielleicht da einen ganz guten Draht haben zu einigen Leuten. Klingt vielversprechend. Hoffentlich funktioniert es so, wie wir es uns jetzt in Erfahrung bringen können, sozusagen überall.
Wir werden auf jeden Fall auch ihn in näherer Zukunft einmal einladen zu Black FM, damit er ein bisschen über seine Idee des Trainerseins reden kann. Vielleicht noch ein paar Runden, wenn wir ein bisschen mehr gesehen haben schon von der Zweier in der zweiten Liga. Und ja, drumherum soll ja auch ein bisschen mehr passieren, jetzt von Vereinsseite haben wir erfahren.
Ja, ich habe in Irtning ein bisschen mit der Kommunikationsabteilung geredet. Da gibt es jedenfalls nach einer Reflexion der letzten Saison den Wunsch und den Willen und die Pläne, die Zweier auch mehr zu betreuen, auch Social Media technisch und so weiter. Das begrüßen wir natürlich sehr, weil das war möglicherweise tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert. Wenn es da ein bisschen mehr gibt, nicht nur von uns, wäre es natürlich cool. Ja.
Auf jeden Fall.
Wir schauen uns das an, ob das tatsächlich passiert.
Genau, also ist in den nächsten Wochen noch einiges zu erwarten rund um die Zweier, die ja dann auch, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, in der UEFA Youth League tätig sein wird, also unter 19 Spieler, die dann da unterwegs sind. Also wird eine sehr spannende Saison auch für die Zweier. Dann kommen wir jetzt zur Einser, beziehungsweise einem, ja, Nischenthema beim Bereich der Männer-Einser, nämlich dem Bereich Spielanalyse. Und was eben neu ist, ist in dieser Saison 24-25 die Besetzung im Spielanalysekammerl. Paul Beidouch ist ja, wie bekannt geworden ist, zum technischen Direktor aufgestiegen und im Zuge dessen wurde auch das Scouting- und das Analyseteam neu aufgestellt. Michele Stock, der bislang bei der Zweier im Einsatz war, übernimmt die Analyse der eigenen Mannschaft und Sebastian Poziatli wird ab sofort für die Gegnerbeobachtung verantwortlich sein. Der Mann war bei Union Berlin, wo er in über 150 Spielen unter Urs Fischer und später unter Nenad Bjelica im Einsatz war und auch beim VfL Wolfsburg für die Spielanalyse verantwortlich bzw. mitverantwortlich. Ja, Grund genug für uns, ihn bei uns im Podcast einmal vorzustellen. Wie hat es ihn nach Graz verschlagen eigentlich? Wie sieht sein konkretes Arbeitsgebiet aus? Und macht es eigentlich einen Unterschied, ob man Manchester City oder Krems beobachtet? Hören wir uns an, was er zu sagen hat.
Nach einer langen Tätigkeit bei Union Berlin und einem kurzen Gastspiel in Wolfsburg hat es dich als Videoanalyst zu Sturm verschlagen. Wie kam es dazu, dass du jetzt in Graz bist?
Tatsächlich über mein Bachelorstudium kam der erste Kontakt, das ich früher mal in Österreich gemacht habe. Und genau, da kam der erste Kontakt zu Andi Schicker und ja, seit März, April hatten wir dann regelmäßig Gespräche und endgültig habe ich mich dann für Sturm Graz entschieden.
Es wurde kommuniziert, dass du jetzt da bist, es wurde aber nicht kommuniziert, wie lange du da bleibst. Gibt es eine Vertragslaufzeit oder ist das ein Angestelltenverhältnis mit normalen Modalitäten?
Ich glaube, über die Laufzeit müssen wir nicht reden.
Okay, alles klar. Dann kommen wir zum Konkreten. Was ist deine konkrete Aufgabenstellung als Mitarbeiter im Video- und Scouting-Team von Sturm Graz?
Genau, also ich bin eher im Analyse-Team, nicht im Scouting, sondern in der Spielanalyse. Das heißt, meine Aufgabe ist letztendlich die Vorstellung des Gegners. Das heißt, für Chris und das gesamte Trainerteam den Gegner optimal vorzustellen, damit wiederum unsere Mannschaft perfekt fürs Wochenende oder für die Spiele unter der Woche dann vorbereitet ist.
Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben, glaube ich, das jetzt zum ersten Mal bei uns da. Wie konkret bringst du das, was du beobachtet hast in der Vorbereitung auf die Spiele, dann ins Trainerteam und zur Mannschaft ein? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es geht einfach darum, dass man irgendwo bei dem Gegner Muster, Auffälligkeiten herausfiltert, die wiederkehrend auftauchen. Und dann geht es natürlich darum, immer das eigene Spiel auch irgendwo ein bisschen zu optimieren auf den Gegner. Immer seinem eigenen Spiel treu bleiben, aber so Nuancen, die man dann immer mal wieder bei dem Gegner rauskristallisiert, vielleicht auch Schwächen die dann auszunutzen. Ich glaube, das ist dann wichtig, um in dem Top-Bereich dann den Unterschied auszumachen.
Das heißt, du zeigst dann Videosequenzen der Mannschaft oder wie geht das
genau? Korrekt. Es wird dann irgendwie aufgefiltert, je nach Kategorie, und dann kriegt die Mannschaft die Videosequenzen zu sehen.
Du warst bis jetzt nur in Deutschland tätig. Wie weit bist du schon mit der österreichischen Liga vertraut? Welches Bild hast du schon?
Wie gesagt, ich war ja vorher schon mal 3 Jahre in Österreich. Das heißt, ich habe die Liga immer mal wieder ein bisschen verfolgt und war ja auch frühzeitig mit Sturm in Kontakt. Von daher auch da immer wieder ein bisschen geschaut. Von daher, wir hatten schon natürlich schon vertraut. Ist natürlich immer noch Optimierungsbedarf. Aber das wird dann mit den Spielen und mit den Wochen kommen.
Gibt es, wenn man österreichische Liga nimmt, die österreichische Bundesliga, gibt es da ein Spezifikum im Vergleich zu europäischen Ligen oder wo ordnest du die österreichische Liga da ein?
Ah, das jetzt mit anderen Ligen zu vergleichen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube schon, dass immer wieder junge Spieler mit Qualität in der Liga sind und dementsprechend vielleicht auch so eine Art Entwicklung für viele junge Spieler ist. Von daher, das ist auf jeden Fall top. Und auch die Top-Mannschaften, das ist schon ein gutes Spielniveau, sehr gutes Spieltempo, sehr hohe Intensität. Von daher, ja, sportlich auf jeden Fall interessant.
Auf Sturm wartet eine intensive Saison, zumindest einmal Champions League inklusive. Werden diese internationalen Spiele für dich eine besondere Herausforderung oder ist Gegnerbeobachtung?
Also Gegnerbeobachtung, das kommt natürlich auf die Häufigkeit und die Frequenz drauf an. Das heißt, ja, das Anspruchsvolle ist natürlich, einen Gegner alle 3 Tage vorzubereiten. Da muss man natürlich auch irgendwo gucken, wie kriegt man es komprimiert, damit die Mannschaft auch nicht überladen wird mit Informationen. Deswegen muss man in so einer kurzen Woche dann wahrscheinlich die Informationen ein bisschen kürzen und noch effizienter arbeiten. Also das ist die einzige Herausforderung, noch effizienter zu arbeiten.
Wirst du dir Gegner, die in der Champions League kommen könnten, wenn man sie nach der Auslosung weiß, auch vor Ort ansehen oder ist das ein reines Videostudium?
Das wird größtenteils ein Videostudium sein. Also je nachdem, wenn es irgendwie die Zeit zulassen würde, dann guckt man sich natürlich auch gerne ein Spiel live an. Aber zu 99 oder zu 95% wird es Video sein. Ich meine, da hat man auch diesen optimalen Blick, diesen taktischen View sozusagen und dementsprechend kriegt man da auch alle Infos rausgezogen.
Jetzt bist du im Prinzip seit der Vorbereitung in Graz, hast das Trainingslager mitgemacht. Wie ist dein Eindruck aus der Vorbereitung bisher? Wie ist alles verlaufen? Wo gibt es eventuell noch das eine oder andere Potenzial? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, also ich muss sagen, von Beginn an, so wie die Gespräche waren, super professionell, super gut strukturiert und organisiert. Was sehr bemerkenswert ist auf jeden Fall die brutal hohe Intensität, also was die Jungs auf dem Platz immer wieder abspulen an Kilometern, an Intensitäten, an Sprints, das ist auf jeden Fall bemerkenswert und wahrscheinlich auch, viel mehr habe ich da auch nicht gesehen von der Intensität bisher, von daher durchweg positiv und dass es immer mal wieder irgendwo Kleinigkeiten gibt, an denen man arbeiten kann, das ist auch selbstverständlich, das entsteht, unser Analystenteam hat sich auch neu strukturiert sozusagen, dann Michele und Philipp, von daher auch da Abläufe reinzubekommen. Das ist eine Frage der Zeit, bis sich das alles optimal eingespielt hat.
Du hast jetzt den einen oder anderen neuen Spieler auch schon gesehen, Aiwu zum Beispiel oder Chukwuani. Welcher Eindruck ist geblieben von den Neuzugängen in dieser Saison?
Also ich will jetzt nicht auf Einzelspieler eingehen, glaube ich, ist nicht der Rahmen, aber grundsätzlich glaube ich, es ist sehr viel junges Potenzial da. Willige, junge, entwicklungsfähige Spieler durchweg, die da waren, die gekommen sind. Ich meine, es ist auch irgendwo eine Philosophie. Von daher, das sehr, sehr positiv und dann auf jeden Fall mit sehr hoher Intensität.
Dann abschließend gefragt, ein bisschen perspektivisch. Wenn man jetzt eine Saison in Graz gewesen ist, in deinem Fall, wann wäre eine Saison bei Sturm für dich ein Erfolg gewesen? Für dich persönlich?
Für mich persönlich, wenn ich mich persönlich weiterentwickelt hätte, ich glaube, ich arbeite mit einem sehr, sehr ambitionierten, jungen Trainerteam zusammen, wo ich auch noch super viel lernen kann. Von daher, erfolgreich wäre es, wenn ich meinen Input geben könnte und wenn ich gleichzeitig ein bisschen auch mich persönlich weiterentwickeln könnte durch das Know-how, was hier im Verein vorhanden ist.
Ja, Jürgen, du hast eben dieses Interview geführt mit Sebastian Pozziatli, ein sehr unaufgeregter Mann.
Ja, sagt kein Wort zu viel. Also ein sehr nüchterner Mann, der im Prinzip nur darüber redet, was er arbeitet und was er tut. Also im Vergleich zu anderen Leuten, mit denen wir oft reden, die durchaus auch zum Ausschweifen neigen und ein paar Sätze und Querverbindungen aufmachen, die man nicht geplant hat. Das macht er nicht. Also man braucht durchaus viele Fragen, um ihn zu interviewen, weil er beantwortet nur diese. Aber ja, es ist zumindest der Einblick einmal in diese Tätigkeit, die natürlich eigentlich im Trainerteam essentiell ist, weil das ist natürlich eine nicht gesehene, aber sehr wichtige Funktion, die diese Leute haben, die eigene Mannschaft und die Gegner beobachten. Und die werden halt tatsächlich schon in jeder Runde wirklich massiv eingebunden in das, wie das Spiel jeweils vorbereitet wird. Also die Spielbeobachtung ist ein Thema, das sich, glaube ich, massiv weiterentwickelt hat im Vergleich zu den 90er Jahren vielleicht, wo die Herren einen Ausflug gemacht haben nach Rom oder irgendwo hin, um den Gegner zu beobachten.
Ein bisschen essen und Wein trinken gegangen
sind. Ein Weinderl und ein bisschen Nudeln essen und dann schauen wir sich das Match an.
Ein, zwei Namen aufschreiben, die ganz gut waren beim Gegner und das war es dann wieder.
Genau, das sagt man dann daheim der Mannschaft und das war's. Jetzt ist das ein bisschen was anderes, glaube ich. Und das ist eine Bildschirmtätigkeit zu 99%.
Absolut, ja, absolut. Ich habe das ja in meiner Zeit beim ÖFB ein bisschen mitbekommen. Ich war einmal mit dem Futsal-Nationalteam unterwegs und habe da mich mit den Analysten unterhalten. Und das sind ja Leute, die bis tief in die Nacht sitzen an ihrem Laptop und einfach nur sich Sequenzen rausschneiden, cutten, Dinge drin einzeichnen, zusammenschneiden, in einer Präsentation aufbereiten. Also das ist der wesentliche Job. Es klingt cool, Spielbeobachtung, aber es ist halt echt harte Bildschirmarbeit, ja, wie du sagst.
Ja, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Baustein mittlerweile in der Vorbereitung.
Absolut, ja. Und er spricht ja auch die Herausforderungen an, nicht nur für die Spieler, sondern auch für das ganze Analyseteam, weil er wird sehr viele Spiele und Gegner zu beobachten haben in der kommenden Saison.
Jeden dritten Tag einmal präsentieren, weil das ist dann der Rhythmus, der zumindest bis Jänner sein wird. Und das ist sicher für alle Beteiligten sicher einer der Hauptknackpunkte für die kommende Saison. Mhm.
Und was auch auffällt, den Ilzer-Sprech hat auch er bereits verinnerlicht, weil gefragt nach Wünschen, was man sich so vorstellt für die kommende Saison und Erfolgsparametern, sagen alle, weiterentwickeln, persönlich besser werden.
Das ist, ich frage absichtlich jeden jetzt immer das, weil ich das bestätigen möchte, dass das so ist. Und ich habe den Chris auch in Irting gefragt, ich habe ihm gesagt, du, das kommt gut an. Also das, was du vorgibst, sagen tatsächlich, sagt, ja, ich gebe es ihnen ja mit, das ist ja gut, wenn sie das übernehmen. Aber es sagt wirklich jeder, dieses für sich selbst besser zu werden und ein besserer Trainer, ein besserer Spieler, ein besserer Beobachter oder was weiß ich zu werden, das sagt jeder das Gleiche. Und das ist schon eine sehr gesteuerte Kommunikation, aber vielleicht auch ganz hilfreich.
Ja, und ich meine, man kommt ja quasi von der höchsten Position gerade, also mehr geht ja nicht. Man ist ja Meister und Cupsieger und tut sich dann vielleicht ein bisschen schwer, da andere Ziele auszurufen als Weiterentwicklung.
Ja, weil alle Titel zu verteidigen ist natürlich eine Ansage, an der man gemessen wird, die möchte man auch nicht tätigen, ist eh logisch, weil sonst kriegt man alle möglichen anderen Erwartungshaltungsprobleme. Also es ist eh geschickt, das so zu machen, aber es ist interessant, dass wirklich von egal wem man im Verein, weil also wenn man den Platzwart fragt, sagt er das auch.
Ja, Trainer und Mentor und Kommunikationschef, könnte man fast sagen, Christian Ilzer mittlerweile.
Ja, Christian Ilzer ist, glaube ich, vom Standing her schon eine große Nummer mittlerweile im Club. Also ich glaube, das ist gar nicht so eine hierarchische Frage, Sportchef, Trainer. Ich glaube, dass die als Führungsduo, glaube ich, das meiste Gewicht in dem Club haben im Moment, generell.
Alles klar. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht. Findest du?
Wir haben was vergessen. Ich glaube nicht. Wir haben einen bunten Strauß an Themen besprochen.
Ja, also alle Themen, die nicht so lustig sind, so wie Stadion, Ticketing und so weiter, da kommen wir sicher nochmal drauf zurück, aber das muss ja nicht jede Sendung sein, weil jetzt können wir mal durchschnaufen beim Stadion. Ja.
So gern wir unseren Lieblingseinspieler auch hören, diesmal kommt er nicht vor.
Man muss die Leute auch hungrig halten. Er kommt sicher das nächste Mal wieder.
Demnächst wieder. Gut, dann bedanke ich mich im Namen von Black FM oder wir uns ganz herzlich diesmal beim tiefschwarzen Tonstudio Klangkellerei für den technischen Support bei dieser Sendung. Und wie immer sagen wir ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem eben Produktionskosten trägt für diesen Podcast. Alle Infos dazu findet ihr unter www.blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Die Vorbereitung auf eine mehr als fordernde Saison ist bereits in den Zielgeraden. Es ist nur noch knapp eine Woche bis zum ersten Bewerbsspiel der Schwarzen in Krems. Dann geht es nach Wien West zu Klaus Robert und am 11.8. erbebt Liebenau das erste Mal 24-25 und der amtierende Meister und Cupsieger eröffnet am heimischen Rasen gegen Hartberg. Dazwischen liegen noch ein paar internationale Gäste wie AS Monaco, FC Porto und Paris Saint-Germain für ein paar Probegalopps. Es ist also angerichtet für die neue Saison und auch wir scharren schon in den Startlöchern. Und deshalb gilt auch heute wie immer unser Aufruf für euch alle da draußen, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye. Black FM.